Der ISOV Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite. Ich bin schuld, dass meine Eltern sich getrennt haben. Ich bin dafür verantwortlich. Diesen Glaubenssatz tragen viele Kinder mit sich herum, wenn die Eltern getrennte Wege gehen. Ute Steffens aus Nordstrand ist Erziehungswissenschaftlerin, Autorin und Expertin für die psychische Situation von Trennungskindern sowie für Kinder in Krisen. Jakob kann zaubern, so heißt eines ihrer Bücher, und da geht es genau um diesen Schuldaspekt. Welche Glaubenssätze Trennungskinder noch mit sich herumschleppen, warum bestimmte Glaubenssätze immer wieder auftauchen, wie diese sich auflösen lassen und wann eine Trennung geglückt ist, das erzählt Ute Steffens in dieser Folge im ISOV-Podcast. Damit herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder mit dabei sind und hallo Frau Steffens, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich grüße Sie.
Guten Morgen, Frau Stawitz.
Frau Steffens, Jakob kann zaubern, das ist ein Bilderbuch für Trennungskinder, ist ein Buch unter vielen, in denen Sie das Thema Trennung, Scheidung und deren Bedeutung für gemeinsame Kinder thematisieren. Warum liegt Ihnen dieses Thema überhaupt so am Herzen?
Ja, ich habe mich schon im Studium, ich bin ja schon ein bisschen älter und es liegt schon eine ganze Weile zurück, mit den Bedingungen einer gesunden kindlichen Entwicklung beschäftigt und habe lange Zeit in Familienberatungsstellen gearbeitet, wo mir dieses Thema quasi zugewachsen ist. Also es war immer mehr Nachfrage, ich habe mich immer mehr darauf spezialisiert. Ja, und so ist das gekommen.
Nun schreiben Sie einerseits, aber Sie begleiten auch Trennungsfamilien. Wenn Sie auf die Begleitung gucken und auf Ihre Beratung, um welche Themen geht es denn hauptsächlich?
Ja, erstmal wollen Eltern natürlich wissen, wie sie mit ihren Kindern umgehen, wie sie die Trennung mit ihren Kindern besprechen und was sie tun können, damit sie ihre Kinder sicher durch diese Trennung begleiten können.
Nun geht es in dem Buch Jakob kann zaubern ganz viel um Schuld, dass Kinder eben keine Schuld haben an der Trennung, an der Scheidung der eigenen Eltern. Wenn Sie das Buch mal zusammenfassen würden, also es fängt ja ganz anders an. Ich habe auch das Buch aufgeschlagen und dachte, okay, wo geht's denn hier um Trennung? Und dann kommt das später. Vielleicht können Sie uns mal einen kurzen Einblick geben.
Ja, es geht um ein Kind im Kindergartenalter, Jakob, an dem deutlich wird, dass sich für Kinder diesen Alters das sogenannte magische Denken beschreiben lässt. Also sie glauben, dass sie Kraft ihrer Wünsche und Vorstellungen die Realität beeinflussen können. Und bei Jakob ist das genauso. Er sagt, Sesam, öffne dich, und eine Glastür öffnet sich. Er schafft es, Kraft seiner Gedanken, dass die rote Ampel auf grün umschlägt. Und der Hintergrund ist, er hat sich furchtbar über seinen Papa geärgert, der seinen Teddy in der Waschmaschine gewaschen hat. Und nun ist er überhaupt nicht mehr weich und kuschelig. Also er ist unglaublich sauer auf Papa und wünscht Papa zum Mond. Und als dann die Eltern erzählen, dass sie sich trennen werden, ist Jakob furchtbar unglücklich, weil er glaubt, dass das Resultat seiner Verwünschung gegen seinen Papa ist. Und da machen die Eltern dann ganz deutlich, dass Kinderzauber bei Erwachsenen niemals wirkt und bei Eltern schon mal gar nicht. Ich habe sozusagen mit dem Buch versucht, die Kinder in diesem Alter da abzuholen, wo sie mit ihren entwicklungsbedingten Möglichkeiten stehen und mit ihren Glaubenssätzen und die dann quasi zu entkräften.
Das ist ein Buch für, würde jetzt mal sagen, 4- bis 8-Jährige, liege ich richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, dass damit auch in Grundschulen gearbeitet wird. Ich habe aber selber auch schon Lesungen gemacht, wo 2-Jährige, das hängt ja immer so ein bisschen davon ab, wie weit die auch sind, wo 2-Jährige auch dabei waren und die Eltern ganz erstaunt waren, dass die das schon im Kern begreifen, worum es da geht.
Nun geht es, hatte ich vorhin schon gesagt, um Schuld. Ich bin verantwortlich, dass ich bin schuld, dass meine Eltern sich trennen, weil ich eben sie verwünscht habe, beziehungsweise den Papa. Wie oft begegnet Ihnen denn dieser Glaubenssatz von Kindern tatsächlich in der Praxis?
Ja, es ist so, dass man musste dazu wissen, dass die kindliche oder die menschliche Entwicklung sich in Phasen vollzieht und dass diese Phasen und die damit verbundenen Glaubenssätze, Möglichkeiten niemals ganz überwunden werden. Und wenn wir in Stress- und Überforderungssituationen sind, dann fallen wir sozusagen auf frühere Denkensweisen und Glaubenssätze zurück. Und so ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass sich das immer wieder Also, dass sich dieser spontane Schuldimpuls in meinen Beratungen immer wieder wiederholt. Also ich denke da zum Beispiel an eine 16-Jährige, wo man eigentlich denkt, hä, was hat die noch mit magischem Denken zu tun? Die war für ein Jahr in Amerika zum Schüleraustausch und als sie wiederkam, haben ihre Eltern ihr eröffnet, dass sie sich trennen werden. Ich habe mit diesem Mädchen, mit dieser jungen Frau gearbeitet und die sagte eben, oh, wäre ich bloß nicht weggefahren, wäre ich bloß nicht weggegangen, hätte ich bloß aufgepasst, dann wären meine Eltern noch zusammen. Oder ein 18-Jähriger, der genau wie seine drei Geschwister vor ihm zum Studium in eine andere Stadt zieht. Seine Mutter besucht ihn und erzählt ihm, dass sich die Eltern getrennt haben. Genau dasselbe. Er sagt, ja, vielleicht hätte ich, das war vielleicht zu viel, dass dann vier Kinder aus dem Haus sind. Vielleicht hätte ich da bleiben müssen. Vielleicht hätte ich es verhindern können, dass meine Eltern sich trennen. Also das zieht sich wirklich bis ins Erwachsenenalter.
Ja, ich wollte gerade sagen, also im Erwachsenenalter gibt es ja auch Situationen, in denen wir ins kindliche Ich zurückfallen, weil eben alte Glaubenssätze wirken, die wir nicht reflektiert haben, die dann sich wieder bemerkbar machen. Wie geht man denn dann mit solchen Glaubenssätzen um? Also wie begegnen Sie dem und wie kann man das aus der Welt schaffen?
Sie haben es, glaube ich, gerade kindliche Glaubenssätze genannt. Also das ist ja, so ein unreflektierter Rückfall. In der Entwicklungspsychologie spricht man auch von Regressionen auf frühere Verhaltens- und Denkensmuster. Und in der Beratung oder in der therapeutischen Beratung sitzt ja ein junger Mensch mit wesentlich elaborierteren kognitiven Möglichkeiten. Da besteht im Grunde genommen die Arbeit darin, diese, ich sag mal, frühkindlichen Glaubenssätze einer erwachsenen Prüfung zu unterziehen. Und dann kann natürlich ein Mensch mit ganz anderen kognitiven Möglichkeiten in der Reflexion erkennen, dass das natürlich nicht so ist, dass Kinder gleich welchen Alters Schuld an der Trennung ihrer Eltern haben.
Und ist wahrscheinlich auch eher Marathon als Sprint.
Also es ist ja immer so, dass die Sitzung, das Gespräch ist ja ein Kristallisationspunkt. Und natürlich wird da viel Arbeit geleistet von den Klientinnen, von den Betroffenen. Aber mit den Erkenntnissen gehen sie ja zurück in den Alltag und da wirkt das nach. Und dann muss man sich das einfach so als so einen Prozess vorstellen, der in der Beratung angestoßen wird und wo es dann im Alltag irgendwann einfach Klick macht. Ich sage immer, kein Weg ist so weit wie der vom Kopf in den Bauch.
Das
Wo es dann
stimmt.
insofern schon dort ein Marathon, aber nicht unbedingt ein Marathon an Gesprächen mit mir jetzt zum Beispiel.
Ja, ich sage immer, ne, im Kopf ist das verstanden, dann muss es eine Etage tiefer rutschen und gefühlt werden und dann geht's weiter. Welche Glaubenssätze begegnen Ihnen denn noch von Trennungskindern, unabhängig von diesem Ich bin schuld, das?
Es ist zum Beispiel so, ich sage immer, es gibt eigentlich, wenn wir mal genau hingucken, kaum eine frustrierendere Entwicklungsphase als das Kindergartenalter. Weil Kinder dieses Alters, die fallen vom Olymp ihrer Größenfantasien, die so ihren Höhepunkt haben, mit dem freien Laufen. Wenn sie Kinder haben, wissen sie, dann sind sie unschlagbar, sie sind die Größten, sie platzen vor Glück und haben in Kombination natürlich mit dem hinzukommenden magischen Denken, haben sozusagen die Welt im Griff.
Ja.
Und im Kindergartenalter ist es eben so, dass sie zunehmend ihre Wahrnehmungsmöglichkeiten erweitern sich und sie werden zunehmend damit konfrontiert, also fallen sozusagen vom Olymp ihrer Größenfantasien, trumpfen sie jäh auf in der Realität und müssen feststellen, dass sie ein Kind, ein abhängiges Kind sind in einer Erwachsenengesellschaft. Und wenn wir uns dann zum Beispiel vorstellen, die meisten dreijährigen Kinder, die man fragt, wen willst du denn mal heiraten? Was sagen die?
Den Papa. Also kommt, also das Gegengeschlechtliche sozusagen.
Mädchen sagen spontan den Papa und die Jungen sagen spontan
Die
die
Mama.
Mama. Und das ist Ausdruck dieser Größenfantasie. Also sie orientieren sich ja an den Eltern, wie das mal ist, ein richtiger Papa, eine richtige Mama zu sein, wie das mal ist, wenn man groß ist. Dieser Wunsch, den gegengeschlechtlichen Elternteil zu heiraten, beinhaltet ja eine Rivalität, die das Kind wahrnimmt. Und wenn dann was häufig so ist, weil das Residenzmodell noch sehr verbreitet ist, wenn dann der Papa auszieht, dann ist ein kleiner Junge total überfordert mit seiner Ambivalenz zwischen diesem Gefühl, als Sieger aus dieser Konkurrenz, aus dieser Rivalität hervorgegangen zu sein. Das äußert sich dann in so Sätzen, die total typisch sind in Trennungsfamilien. Ach Mama, wo Papa weg ist, kann ich ja dein Mann sein. Und der großen Liebe zum Vater. Also der Vater wird ja auch gebraucht von dem Kind, anders als die Mutter, da kann man auch noch mal drüber sprechen, aber der ist total wichtig für die Entwicklung des Kindes. Kinder brauchen beide Eltern. Also dieser Glaubenssatz, das ist die Antwort auf Ihre Frage, das sozusagen als Bestätigung dessen zu sehen, wenn der Vater auszieht, dann ist da ja was dran, dass ich so groß bin und als Partner meiner Mama jetzt in Frage komme.
Und wir dürfen nicht vergessen, Entschuldigung, wenn ich kurz einhake, dass es auch viele Eltern gibt, die, also jetzt vielleicht nicht bei einem Dreijährigen, aber es auch als Partnerersatz sehen, also die ihre Kinder instrumentalisieren diesbezüglich.
Ich würde gar nicht sagen instrumentalisieren, weil das wäre jetzt so ein bewusster Akt. Das will ich gar nicht unterstellen. Ich glaube, das läuft viel unbewusster ab. Und ich würde es eher mit dem psychologischen Phänomen der Parentifizierung
Ja,
beschreiben.
okay.
Also mit einer Rollenumkehr, das äußert sich ja auch in diesem wirklich typischen Satz, den sehr, sehr viele Mütter kennen. Mama, jetzt wo Papa weg ist, kann ich ja dein Mann sein. Das heißt, die angemessene Rollenverteilung ist, ich bin groß und du bist klein und ich passe auf dich auf. Ich gebe dir Sicherheit. Und Rollenumkehr bedeutet, ich sorge jetzt für dich. Und diese Parentifizierung, die hat nachweislich wirklich pathologische Folgen. Also das ist etwas, was wir in den Gesprächen zum Beispiel, in der Arbeit, in der therapeutischen Arbeit, was sich Eltern bewusst machen, dann auch sehr erschrocken sind in der Regel und da dann Strategien entwickeln, wie sie dem wirklich wirkungsvoll entgegentreten.
Nun sagen Sie aber dennoch, bei all dem, was sozusagen passieren kann, es muss ja nicht so laufen, sagen Sie, eine Trennung und/oder Scheidung ist im besten Fall eine Veränderung, nicht mehr und nicht weniger. Können Sie das mal skizzieren, was Sie damit meinen?
Ja, vorweg, damit man das so ein bisschen unterscheiden kann. Elterntrennung erfüllt aus psychologischer Sicht alle Kriterien einer massiven Lebenskrise. Das bedeutet, sage ich immer so ein bisschen lax, dass Eltern in dieser Phase nicht mehr alle Latten am Zaun haben, denn es ist eine temporäre Lebenskrise, wo sie einfach durcheinander sind, sich neu sortieren müssen, neues Gefühl für ihre Identität bekommen müssen. Und wenn es gelingt, für die Kinder greifbar zu bleiben, sprich authentisch und verantwortungsvoll aus der Elternrolle heraus. Ich bin groß, ich übernehme Verantwortung für dich, ich beschütze dich auch weiterhin, aber authentisch eben, ich bin durcheinander oder du, das kann ich dir jetzt auch noch nicht sagen. Und kindgerecht, das heißt auf keinen Fall Details aus der Partnerschaft, also Themen wie Sexualität oder auch Geld, haben dann in der Beziehung zum Kind nichts zu suchen. Was für das Kind wichtig ist, ist zu wissen, mich trifft keine Schuld und ich darf weiter Kontakt zu beiden Eltern haben und die Liebe meiner Eltern ist am Ende füreinander. Sie sind kein Liebespaar mehr, aber die Liebe zu mir ist unkaputtbar. Darauf kann ich mich verlassen. Und so gesehen und betrachtet und auch von vielen Eltern in der Rückschau erlebt, ist so eine Trennung sogar eine Chance. Eine Chance, eine eigenständige, vom anderen Elternteil unabhängige, tragfähige und vertrauensvolle Beziehung zum Kind sozusagen zu etablieren. Dann ist es für Kinder natürlich nur eine räumliche Veränderung. Das Einzige, was sich verändert, ist, dass sie in den allermeisten Fällen nichts mehr mit ihren Eltern gemeinsam machen.
Nun haben dennoch viele Eltern Bedenken und auch Ängste oder trennen sich gar nicht erst aus Sorge um das Kind, weil sie denken, eine Trennung schadet. Wie würden Sie das beurteilen?
Also dazu möchte ich Ihnen gerne mal erzählen, ich habe gerade letztens erst ein Gespräch geführt mit der ärztlichen Leiterin einer psychiatrischen Klinik für Kinder und Jugendliche. Wir haben über meine Arbeit gesprochen und es ist ja so, dass zumindest in vielen Biografien von Kindern, die in der Psychiatrie behandelt werden müssen, irgendwann tatsächlich auch ein Trennungshintergrund findet. Dieser Zusammenhang ist wenig erforscht. Und im Laufe dieses Gesprächs sagte dann diese Ärztin, diese Psychiaterin zu mir, ja, das ist richtig, Frau Steffens, da gehe ich mit. Wir sind auch der Meinung, dass das gesellschaftliche Normalität inzwischen ist, dass ungefähr die Hälfte aller Familien mindestens einmal eine Trennung erlebt. Aber wissen Sie, was für Kinder und Jugendliche wir hier behandeln? Wir haben einen unglaublichen Anteil an Kindern und Jugendlichen, die hier sind, weil sich ihre Eltern eben nicht trennen. Das heißt, es ist mindestens genauso schlimm, sich nicht zu trennen, obwohl es einfach nicht mehr rund läuft. Also es ist aus meiner Sicht oft schlimmer. Wir sind ja auch als Eltern Modelle. Also was leben wir unseren Kindern vor, wenn wir unglücklich sind, wenn wir unzufrieden sind und ausharren in einer Beziehung, die vielleicht die Ursache für dieses ganze Unglück ist? Und was transportieren wir sozusagen unter dem Tisch, ne? Wir bleiben tatsächlich deinetwegen zusammen. Das ist ja eine Hypothek. Das ist doch klar, dass Kinder daran zerbrechen.
Aber dennoch, wenn Sie sagen, es ist im besten Fall eine Veränderung. Nun gibt es verschiedene Altersstufen. Vielleicht können Sie das mal kurz auseinanderklamüsern. Also eine Trennung und/oder Scheidung bedeutet für ein zweijähriges Kind was anderes als für ein Teenie, nehme ich an.
Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel, dass Sie jetzt die Zweijährigen genannt haben. Also es geht darum, dass die Zweijährigen oder kleine Kinder ja erstmal sozusagen ein ganz sicheres inneres Bild von ihren Bezugspersonen erwerben müssen. Viele Eltern kennen das, wenn sie zum Beispiel Kinder, kleine Kinder in die Krippe bringen, dass es dann manchmal gerade am Anfang sehr schwer ist, sich zu trennen. Und das hat etwas mit der instabilen Objektkonstanz zu tun. Kommt Mama wieder? Man muss wissen, Kinder, die diese Objektkonstanz noch nicht haben, für die ist das so, da fährt ein Zug in den Tunnel, also so eine Holzeisenbahn stellen wir uns vor, der Zug fährt in den Tunnel und ist weg.
Ja.
Und wenn er rauskommt, dann ist das ein anderer Tunnel. Also das ist nicht diese Konsistenz, diese Kontinuität ist noch nicht da. Und da geht es natürlich dann darum, wenn sich Eltern so kleiner Kinder trennen, dass erstmal ermöglicht wird, dass sich diese inneren Bilder und die Beziehung, die Bindung an beide Elternteile festigen kann. Da sind eben gerade im kleinen, im jungen Alter zum Beispiel Rituale unheimlich wichtig. Also es kommt nicht auf die Häufigkeit an, sondern es kommt auf die Regelmäßigkeit an. Also wenn zum Beispiel Vater und Mutter, die haben gerade eine ganz schwierige Phase, weil auch ein Trennungsprozess folgt ja bestimmten Phasen. Und da gibt es eine Phase, die ist extrem schwierig für beide Eltern. Die ist mit viel Gefühlen, mit viel Ärger, mit viel solchen negativen Umständen verknüpft. Und ich erlebe das immer wieder und ziehe davor wirklich den Hut. Dann sind es ja vor allen Dingen die Mütter, bei denen die Kinder leben. Also ich beschreibe nur eine Realität, eine gesellschaftliche Realität, da ist jetzt keine Wertung drin, die dann wirklich das beherzigen und kleine Rituale in ihren Alltag einbauen, wo der Vater zum Beispiel einmal die Woche, zweimal die Woche, je nachdem, was auch so möglich ist, weil ein kleines Kind hat auch nichts davon, mit beiden Eltern zusammen zu sein und da ist dann total dicke Luft und Spannung. Also das muss ja irgendwie in einem für diese Phase angemessenen Rahmen dann passieren. Und wo der Vater zum Beispiel einmal oder zweimal die Woche in die mütterliche Wohnung kommt, das Kind zu Bett bringt oder das Kind badet oder mit dem Kind zu Abend isst. Das erfordert unfassbar viel Bereitschaft von beiden Eltern zur Kompromissfähigkeit und den ganz großen Willen, wirklich das Kind in seiner Entwicklung zu sehen und sich darauf einzustellen. Aber es funktioniert.
Was muss denn passieren, damit Sie am Ende sagen, Mensch, diese Trennung ist in Anführungszeichen geglückt?
Die Trennung ist dann geglückt, wenn es beiden Eltern gelungen ist, ich sage immer, auf ihre Hälfte des Spielfeldes zu konzentrieren. Wenn sie begriffen haben, und das ist oft ein ganz, ganz schmerzlicher Prozess, weil wir haben natürlich ganz viele Sehnsüchte und Klischeevorstellungen, ne? Wenn wir schon in der Familiengemeinschaft gescheitert sind, dann wollen wir doch wenigstens Eltern bleiben. Und dann sage ich immer, die tauschen eine rosarote Wolke gegen die nächste aus. Und wenn dieser Drops gelutscht ist, also wenn sie wirklich bei sich jeweils angekommen sind, in ihrer Spielfeldhälfte zu Hause sind, begriffen haben, dass sie den anderen nicht verändern können. Und sich dann auf ihre Beziehung zu ihrem Kind konzentrieren. Da muss man auch nicht Einvernehmen haben über jede kleine Regel, Ernährungsgewohnheit, Schlafenszeit, weil Kinder wissen das einfach, auch Kinder aus sogenannten intakten Familien. Was glauben Sie, wen fragt eine 16-Jährige, wenn sie weiß, ihre Mutter ist eher ängstlich und streng und der Papa ist nachgiebig? Wen wird die fragen, wie lange sie raus kann und wann sie wieder zu Hause sein muss? Den Vater natürlich. Natürlich wissen das auch Trennungskinder, aber sie wissen eben auch ganz genau, ich bin jetzt bei Mama und mit Mama und da gelten Mamas Regeln und jetzt bin ich mit Papa und da gelten Papas Regeln. Und wenn das gelungen ist, diese friedliche Koexistenz, dann ist es doch wirklich für ein Kind eine richtige Bereicherung. Und dann ist die Trennung natürlich geglückt. Und ich finde das so wunderbar. Meine Tochter hat von Freunden damals, als sie klein war, einen Aufkleber von Charlie Brown bekommen, der bis zum Schluss, bis sie ausgezogen ist, an ihrer Tür klebte. Das war Charlie Brown und drunter stand, man muss Erwachsene durchschauen können, wenn man als Kind überleben will. Ich finde, das trifft es einfach. Und genau das ist ja das, was in sogenannten intakten Familien passiert. Ich hatte ja das Beispiel, wen frage ich, wenn ich zum Beispiel auf eine Party gehen will. Und auch diese Akklimatisierungs- oder diese Umstellungsschwierigkeiten. Es geht ja dann immer um sozusagen Privilegien, also um Dinge, die ich dort durfte, die mir hier versagt sind. Und natürlich nehme ich immer mal wieder Anschwung und Anlauf und gucke, ob das nicht doch auch hier einzurichten ist.
Ja, ist ja auch nur menschlich, ne? Dann vielen Dank für die Einordnung, Ute Steffens, Erziehungswissenschaftlerin, Autorin. Sie begleiten auch Trennungsfamilien, haben zig Bücher geschrieben. Vielleicht können Sie noch einen kurzen Ausblick geben, was außer Jakob kann zaubern noch von Ihnen erschienen ist.
Ja, im Klaus Verlag gibt es Mit Kindern durch die Trennung, heißt es, ein therapeutisches Lesebuch. Und im Herder Verlag gibt es ein Buch für pädagogische Fachkräfte, das heißt Trennungskinder begleiten bis 10 Jahre für diesen Zeitraum. Ja, dann Jakob kann zaubern. Also so unzählig viele Bücher sind es nicht, es sind genau 3.
Ja, aber 3 Bücher muss man erstmal schreiben. Und Jakob kann zaubern ist erschienen im Carlsen Verlag.
Genau.
Vielen Dank, Frau Steffens, und liebe Grüße Richtung Nordsee und alles Gute für Sie.
Der ISUF-Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite.